Herzlich willkommen bei Überall Geschichte.
Schön, seid ihr dabei. Damit ihr keine Folge verpasst, könnt ihr unseren Podcast abonnieren und uns auf Instagram und LinkedIn folgen.
Oder ihr besucht uns auf überallgeschichte.info und tragt euch dort für den Newsletter ein. Und bewertet uns überall dort, wo es Podcasts gibt.
Und jetzt viel Spaß mit der Folge.
Why history is important.
No, I agree, history is very important.
Now, looking back as a historian,
I think it also should be entertaining. I think history has to be fun.
Es ist der 6. Mai 1937. Wir sind in Lakehurst im Bundesstaat New Jersey. Der Zeppelin Hindenburg gleitet majestätisch durch die Luft. Es ist ein fliegender Gigant, ein fliegendes Hotel, ein schwebender Ozeandampfer. Es ist auch ein Symbol der Nazi-Propaganda. Und die Hindenburg setzt zur Landung an. Tausende Schaulustige am Boden blicken gespannt nach oben. Und dann plötzlich ein Aufleuchten, eine Explosion. Feuer frisst sich rasend durch den riesigen Zeppelin, die Hülle zerfetzt. Flammen schlagen in den Himmel. Und ja, in nur wenigen Sekunden ist dieses einzige Symbol des Fortschritts nur noch ein brennendes Wrack. Ja, das ist die Szene, mit der wir in diese Folge gehen von Überall Geschichte. Ich freue mich darauf. Hallo Mirko.
Hallo allen. Ja, in dieser Folge von Überall Geschichte nehmen wir unsere Zuhörerinnen, unsere Zuhörer mit auf eine Reise durch das goldene Zeitalter der Luftschiffe. Wir sprechen über die kühnsten Träume der ersten Luftfahrtpioniere bis hin eben zu dieser Tragödie, die das Kapitel der großen Zeppeline ja relativ abrupt beendet hat. Und genau. Wir sprechen dabei über die Technik, den politisch-historischen Kontext der Zeppelin-Ära, also darüber, wie eine Erfindung, die einst als die Zukunft der Luftfahrt gefeiert wurde, schließlich ja zu einem Relikt geworden ist. Und da bieten sich ja eine Reihe von Fragen an, denen wir in dieser Folge auch nachgehen möchten. Also zum Beispiel, warum verschwanden die Zeppeline wirklich vom Himmel? War es allein dieser Absturz der Hindenburg, den du so wunderbar geschildert hast, der dieses Ende besiegelt hat? Oder hatte das Konzept des Luftschiffs vielleicht auch vorher schon ja an Boden verloren? Und vor allem, was macht unser Vertrauen in eine Technologie eigentlich aus? Und ja, wir möchten den Gegenwartsbezug hier vielleicht nicht überstrapazieren, aber das sind ja auch Fragen, die in unserer Gegenwart immer wieder sehr wichtig sind. Wie entsteht der Glaube an den Fortschritt? Warum kann er auch so schnell zerbrechen? Und diese Geschichte der Zeppeline, die zeigt ja auch, wie fragil technologische Euphorie oder dieser Technologieglaube eben auch sein kann. Und das ist ein Paradebeispiel dafür, auch dass Fortschritt nicht linear verlaufen muss, dass neue Erfindungen gefeiert werden, angezweifelt werden, manchmal auch verworfen, durch andere Technologien überholt werden. Und heute erleben wir ja ähnliche Debatten allen über künstliche Intelligenz, autonomes Fahren, auch Raumfahrtmissionen und so weiter. Und auch hier stellt sich halt eben die Frage, welche Innovationen setzen sich durch und welche werden durch einen, ja, vielleicht einzigen Zwischenfall für immer diskreditiert. Und extrem spannend dabei geht es bei dieser Frage um die Technik selbst, die scheitert, oder sind es vielleicht auch Bilder, Narrative, Ängste, die darüber entscheiden, ob eine Idee, eine Technologie überlebt oder scheitert. Aber genug gefragt, Alan, lass uns eintauchen.
Ja, wobei, das hast du jetzt gut gemacht mit den Fragen, weil genau darum dreht sich auch vieles heute. Wir reden eben einerseits über die Zeppeline, aber wir wollen immer dabei auch mitdenken, was es vielleicht auch für andere Technologien heißt. Aber gehen wir an den Anfang der Geschichte und beginnen wir mit dem Mann, der den Zeppelin den Namen gab. Das ist natürlich Ferdinand Adolf Heinrich August Graf von Zeppelin. Er wurde am 8. Juli 1838 geboren in Konstanz am Bodensee, nicht so weit weg von uns hier, Mirko, in Basel. Seine Vorfahren, die stammten aus Genf. Der Großvater war ein wohlhabender Bankier, also auf der mütterlichen Seite, muss man sagen. Und auf der väterlichen Seite sind seine Vorfahren Abkömmlinge eines Adelsgeschlechts, das in der Staatsverwaltung tätig war. Also der Großvater, der war Staatsminister von Württemberg, Es war ja damals ein eigenes Königreich. Der Vater ist ein hochrangiger Beamter, Hofmarschall, später auch noch Baumwollfabrikant. Ganz interessante Familiengeschichte da. Und man sieht auch, es ist jetzt nicht irgendwie Unterschicht oder Mittelschicht, sondern
da ist Geld.
Da ist Geld vorhanden, genau. Da sind auch viele gute Startbedingungen vorhanden. Aber dann gibt es schon einen Schicksalsschlag. Die Mutter, die stirbt früh, ist nur 36 Jahre alt dann. Und der Vater von Ferdinand, der zieht dann mit den drei Kindern nach Stuttgart. Und Ferdinand geht dort ans Polytechnikum und schlägt dann eine militärische Laufbahn ein. Er schließt mit 20 die Kriegsschule Ludwigsburg ab, im Rang eines Leutnants, und er wird dann auch in den Kriegsdienst einberufen. Er macht also eine militärische Karriere. Und ja, jetzt nähern wir uns langsam den Luftschiffen das erste Mal oder der Idee des Fliegens, weil 1863, da tobt in den USA der Bürgerkrieg. Und Ferdinand, der lässt sich in diesem Jahr beurlauben vom Kriegsdienst und reist in die USA. Er will die Welt sehen, er will aber eben auch wirklich diesen Bürgerkrieg sehen zwischen Nord- und Südstaaten. Und er wird dort auch ein halbes Jahr bleiben. Und ich finde es ganz interessant, ich habe in der Biografie nachgelesen, wie das da vonstatten ging. Und so ist wirklich lustig, weil es gelingt diesem, ja, total eigentlich Unbekannten in den USA, Abkömmling eines Adelsgeschlechts, es gelingt ihm, eine Audienz zu bekommen beim Präsidenten, bei Abraham Lincoln, im Weißen Haus. Und diese Audienz sagt viel darüber aus, glaube ich, auch wie dieser Graf Ferdinand getickt hat. Er hat sich dann nämlich wahnsinnig herausgeputzt, ist dann ins Weiße Haus gegangen, hat sich da in stammelndem Englisch vorgestellt, als Spross eines Adelsgeschlechts aus Mecklenburg, das es seit dem 14. Jahrhundert gäbe. Und Abraham Lincoln, der hat ihn offenbar ausgelacht und hat gesagt, so ein Stammbaum interessiere in Amerika niemanden. Und hat ihm dann gesagt, ich wurde in einer Blockhütte geboren, und hat ihm ein bisschen vor Augen geführt, dass in den USA zu dieser Zeit erst recht ja, andere Werte vielleicht wichtiger waren als eine jahrhundertelange Stammbaumgeschichte.
Als eine schöne Abstammungslinie.
Genau. Aber das Treffen ging trotzdem gut, weil Abraham Lincoln hat Zeppelin dann einen Pass ausgestellt, mit dem er sich innerhalb der Streitkräfte der Nordstaaten, also der Union, frei bewegen durfte. Und Graf Ferdinand reist dann mit diesem Pass in den Händen der Armee hintendrein. Er sucht und findet die Potomac Army. Die ist ja aus vielen deutschstämmigen Soldaten zusammengesetzt in dieser Zeit. Das waren zum Teil Flüchtlinge aus dem liberalen Aufstand von 1848, die dann geflohen sind in die USA und sich dort ja als Neoamerikaner dann eben auf der Seite der Nordstaaten ja in die Schlacht, in diesen Krieg geworfen haben. Und Graf Ferdinand ist dann bei dieser Armee und er sieht dort auch, wie die Unionsarmee Ballone testet. Und später trifft er dann auch in St. Louis einen deutschstämmigen Aeronauten, so nannte man diese Leute damals. Der hieß John Steiner, also Steiner würde man vermutlich auf Deutsch sagen. Und dieser Mann hat Graf Ferdinand das Prinzip des Ballonfahrens erklärt, also den Gewichtsunterschied der Gase und der Luft. Jetzt frage mich nicht die Details dieser Gewichtsunterschiede und
Ich wollte gerade fragen, ob du mir erklären kannst, wie das technisch, physikalisch funktioniert, weil es würde mich sehr interessieren.
Genau. Ja, das liefern wir nach in den Shownotes. Aber einfach für's Hier und Jetzt. Zeppelin darf dann selber mitfliegen in einem Fesselballon. Er steigt dann also auf, also ein Ballon, der unten am Boden angemacht ist, aber er geht in die Höhe. Und die Idee, große Luftfahrzeuge zu bauen. Ja, lach du nur, aber ich fand es eine gute Beschreibung. Er geht in die Höhe. Wie auch immer, die Idee, große Luftfahrzeuge zu bauen, die auch steuerbar sind und die einen Menschen und vielleicht noch viel mehr hochtragen können, die lässt ihn ja nicht mehr los. Und er geht dann zurück nach Deutschland in den Deutsch-Französischen Krieg 1871. Und da wird er auch berühmt in Deutschland, weil er macht dann einen berühmten waghalsigen Erkundungsritt hinter feindlichen Linien, also nicht mit einem Ballon oder so zu Pferd, aber ja, ganz verdienstvoll da im Krieg und setzt dann eigentlich seine militärische Laufbahn fort und er wird militärischer Bevollmächtigter des Königtums Württemberg und dann auch 1887 wird er Gesandter von Württemberg in Berlin, also im Zentrum des Kaiserreichs. Das ist ein sehr wichtiger, einflussreicher, prestigeträchtiger Posten, den er da hat. Und er kritisiert dann auch schnell die militärischen Zustände des Kaiserreichs. Also konkret, er kritisiert das preußische Oberkommando und das macht wiederum dann den Kaiser, Kaiser Wilhelm, wütend offenbar. Jedenfalls endet die militärische Laufbahn von Graf Ferdinand sehr unglamourös und unfreiwillig. Er wird eigentlich entlassen aus dem Militärdienst, ist dann Pensionär mit 53.
Und dieser Moment ist dann aber entscheidend, weil ab dann widmet er sich dieser Idee fix, also der Konstruktion eines starren Luftschiffs. Und Genau. Er beginnt dann mit den ersten Entwürfen, fertigt diese auch bereits in den 1870er Jahren an, also hat die bereits in Zeiten seines Staatsdienstes hergestellt. Und dann ab 1898 gründet er die Gesellschaft zur Förderung der Luftschifffahrt, um auch Investoren für seine Idee zu gewinnen. Die sind aber anfänglich eher zurückhaltend, aber wichtig, es reicht, um den Bau des ersten lenkbaren Starrluftschiffs zu beginnen. Und im Juli 1900, ja, dann wird der Traum Wirklichkeit. Also das erste Luftschiff, die LZ1, also das Luftschiff Zeppelin 1, erhebt sich in Friedrichshafen am Bodensee, eben nicht weit von hier, wo auch die Werft liegt, in die Höhe. Und auch um sich das ein bisschen vorzustellen, das ist ein halsbrecherisches Fluggerät, 128 Meter lang, 11.300 Kubikmeter hochexplosiver Wasserstoff, 13 Tonnen schwer, kaum zu manövrieren, also ein Riesentanker. Und ja, Zeppelin schafft es trotzdem, das Ding in die Luft zu bringen und es fliegt rund 20 Minuten über dem See. Und das ist der Anfang der Zeppelin-Ära im Jahr 1900. Und Zeppelin verfolgt dann seinen Traum weiter, gründet 1908 die Luftschiffbau Zeppelin GmbH, da ist er schon 70 Jahre alt, und übernimmt auch bei vielen Pionierflügen seiner Luftschiffe selbst das Kommando. Also ein mutiger Mann, aber auch starr, oder? Ich meine, wenn man mit 70 noch ja seine GmbH gründet und diesen Traum verfolgt, schon beeindruckend.
Ja, der Mann hatte einen dicken Schädel, kann man sagen. Man nannte ihn dann auch den Narren vom Bodensee eine Zeit lang.
Ja, sehr freundlich.
Man nannte ihn noch viel mehr, wir kommen gleich dazu. Und es war, glaube ich, schon damals so eine Art, einerseits Bewunderung da, aber auch ja, Verwunderung über diesen Mann, der da im hohen Alter sich als Erfinder auszeichnet. Aber es gibt auch wirklich dann einen zentralen Wendepunkt, der das Ganze nochmals in ein neues Licht rückt. Nur ein paar Jahre nach dieser Jungfernfahrt, die du da beschrieben hast mit der LZ1, gibt's nämlich eine weitere Fahrt, die, ja, sagen wir, sehr ereignisreich endet. Es ist die Fahrt des Luftschiffs LZ4. Und wir schreiben da den 5. August 1908. Die Testfahrt geht los von Friedrichshafen am Bodensee. Und das Schiff, also das Luftschiff, der Zeppelin, der landet dann in Echterdingen, nicht so weit weg. Und ja, landet dramatisch, weil das Luftschiff geht in Flammen auf und verbrennt sofort. Zeppelin ist da nicht selbst am Steuer, aber reist dahin und er ist am Boden zerstört. Er soll gesagt haben, ich bin ein verlorener Mann, als er da die verglühten Gerippe seines Luftschiffs sieht. Und es ist auch die Zeit, als Kaiser Wilhelm ihn dann auch verspottet öffentlich, als den dümmsten aller Süddeutschen. Also viele Deutsche schauen da auch mit einer gewissen, ja eben nicht vorhin habe ich Verwunderung gesagt, aber auch mit einer gewissen Skepsis auf diese Abenteuer und Experimente. Ja, gewisse Häme auch über diese Experimente dieses älteren Manns da vom Bodensee. Aber dann bricht eine beispiellose Welle der Solidarität aus, und zwar aus der Bevölkerung. Zeppelin erhält dann im Zuge dieses Unfalls, der viele Deutsche irgendwie zu bewegen scheint, erhält er Spenden um Spenden um Spenden aus der deutschen Bevölkerung. Eigentlich einfach so. Und da kommen in kurzer Zeit über 6 Millionen Mark zusammen. Das wären heute etwa 100 Millionen Euro. Also
Wahnsinn.
Wahnsinn. Die Rede ist danach vom Wunder von echter Dingen. Und ja, also da kommt irgendwas in Bewegung.
Also eine Parade Grassroots-Bewegung, wenn man so will. Und das ist ja dann auch die Zeit, als eine fast pseudoreligiöse Verehrung einsetzt in den Zeitungen. Also die schreiben dann vom Messias der Lüfte. Ja. Also vom Narr vom Bodensee zum Messias der Lüfte. Und du hast mir ja freundlicherweise auch ein volkstümliches Gedicht aus jener Zeit rausgesucht und in die Notizen getan, das ich kurz vorlese. O Zeppelin, du großer Wundermann, nach Gott und meinem Heiland bete ich zunächst dich an. Ja, und das sagt, glaube ich, relativ viel. Und bereits im November 1908 preist ihn dann auch der Kaiser wieder, der ihn noch verspottet hatte kurze Zeit zuvor. Und er sagt, Zeppelin sei der größte Deutsche des Jahrhunderts. Also vom Saulus zum Paulus, wie es so schön heißt. Also eine sehr skurrile 180-Grad-Wende. Ja. Und da fragt man sich ja schon, woher kommt jetzt diese Faszination? Ist es einfach Mitleid für diese Figur Zeppelin? Steckt mehr dahinter? Wir versuchen ja auch, oder wir sprechen ja relativ oft auch in diesem Podcast über Mythen, über Narrative. Ist das Vertrauen in eine neue Technologie also eine Frage von Mythos, von Erzählung, von medialer Brechung? Wie muss man das verstehen?
Ja, ich glaube, du triffst da den wunden Punkt. Das hat, glaube ich, tatsächlich mehr zu tun mit Mythen und Erzählungen als jetzt mit der Figur Zeppelin. Das ist einfach der Mann, der das zur richtigen Zeit eigentlich kanalisiert. Aber die deutsche Obsession mit Zeppelinen, die beginnt nicht erst mit Graf Zeppelin. Schon Goethe träumte 1784 vom Luftschiff. Er schrieb, ich zitiere ein Zitat da, das Luftschiff zu erfinden und in himmlische Bezirke hochsteigen zu lassen, beladen mit lebenden Passagieren, mit eiligen Postsachen und allerlei Bagage. Dies ist schlechthin die Krönung der exakten Wissenschaften und ist wahrscheinlich ein Markstein in der Geschichte der Menschheit. Also er sprach da über etwas, das noch gar nicht erfunden war, das dann, aber wenn es dann mal erfunden wäre, der Markstein in der Geschichte der Menschheit wäre. Also es ist schon lange eine große auch Beschäftigung da mit der Möglichkeit, mal sowas wie ein Luftschiff zu bauen. Ja. Und diese Faszination, die bricht sich dann Bahn im 19. Jahrhundert, weil das ist die Pionierzeit der Ballone, denen wir schon am Anfang begegnet sind in den USA im Bürgerkrieg. Und diese Zeit der Ballone, die hat wirklich das ganze 19. Jahrhundert über, ist das ja das Ding, der Hype dieser Zeit. 1849, um nur ein paar Beispiele zu nennen, da gelingt die erste Alpenüberquerung in einem Ballon. Es werden laufend auch neue Höhenrekorde geknackt. Also 1862 zum Beispiel, da erreichen zwei Männer namens James Glacier und Henry Tracy den Höhenrekord von 8000 Metern, werden dabei bewusstlos vor Sauerstoffmangel, aber ja, trotzdem. Und das ist so, hält auch eine recht lange Zeit an, und gegen Ende des 19. Jahrhunderts dann wird auch zunehmend mit Dampfmaschinen experimentiert, die diese Ballone antreiben sollen. Und aus diesem Gedanken heraus entstehen dann eben die Luftschiffe, weil man das Gefühl hat, gut, wenn man so eine Dampfmaschine auf einen Ballon montiert, dann kann man ihn jetzt auch nicht mehr in die eine Dimension steuern, also nach oben oder nach unten, sondern eben halt auch in die horizontale oder sogar in den dreidimensionalen Raum. Also die Idee, dass man sowas bauen kann, eben wie ein Schiff, das die Lüfte durchquert, das wird dann wirklich auch real. Und ich habe vorhin gesagt, eine deutsche Obsession. Es gibt eben, glaube ich, schon auch eine politische Dimension bei dieser ganzen Zeppelin-Verehrung. Deutschland, wenn man sich das vor Augen hält, die Zeit, in der Graf Zeppelin diese Dinger erfindet und dann zu betreiben versucht. Deutschland war ja damals ein junger Staat. 1871 war das die Vereinigung. Und viele Deutsche erkennen in Graf Zeppelin auch eine Personifizierung deutscher Werte. Also so harte Arbeit, Pflichtgefühl bis zur Selbstaufgabe, Liebe zum Vaterland. Also es gibt, glaube ich, schon auch etwas, das anklingt bei vielen Deutschen, was dann auch diese Spendensammerei erklärt. Also die Figur Zeppelin kanalisiert das dann schon. Und es entsteht auch eine wirklich große kulturelle Faszination rund ums Fliegen. Und man sieht das darin, dass zahlreiche Schriftsteller in dieser Zeit diese Fliegerei zur neuen Kunst erheben. Und die Zeppeline, ja, die dominieren dann mehr als alles andere die Fantasie. Und das hat auch damit zu tun, dass sie von Anfang an nicht nur einfach als Fortbewegungsmittel gesehen werden, sondern auch als Symbol der Moderne, die da Anfang dieses 20. Jahrhunderts dann ja nach vorne tritt. Also man sieht in den Zeppelinen eine Chiffre für die Überwindung von Raum und Zeit und vielleicht für einen fast übersinnlichen Glauben auch an das, was machbar ist, was der Mensch machen kann. Und man sieht das ein bisschen an den Begriffen, mit denen eben Zeitungen, Journalisten, Schriftsteller diese Zeppeline ja benennen. Man nennt sie Götterschiffe, Märchenfische, also alles sehr so bunte Begriffe, aber zum Teil auch Ungeheuer, fliegender Wal, also ein bisschen ja andere Schattierungen, die da auch noch mitschwingen. Also man sieht, es fehlen ein bisschen die richtigen Worte auch, um dem zu begegnen. Und dann noch vielleicht der letzte Punkt, die neuen Massenmedien, die spielen auch eine ganz wichtige Rolle dabei, diese Faszination auch zu erwecken. Es gibt in der Zeit eine Art von, sagen wir, Genre, die große Resonanz erhält, und das sind Reiseberichte und Reportagen. Und das sieht bei den Zeppelinen so aus, dass Medienhäuser zum Teil Schriftsteller dafür bezahlen, dass sie als Reporter mitreisen auf Luftschiffen und ihre Eindrücke beschreiben. Und es gibt Reiseberichte von ganz verschiedenen Leuten. Ich werde auch in die Shownotes ein Buch hängen, wo ein paar dieser Reiseberichte drin sind, von Hermann Hesse, Walter Kempowski, also anderen großen deutschen Schriftstellern der Zeit. Und ja, viele von denen gehen dann auch nach Friedrichshafen am Bodensee. Das wird so für ein paar Jahre der Tummelplatz für reiche Passagiere, Journalisten, Politiker, Diplomaten, die da eben rund um diese Zeppeline verkehren. Das ist also wirklich so ein großer, auch kultureller Hype, der da entsteht.
Die Influencer der Zeit gehen nach Friedrichshafen. Standort-Marketing.
Genau.
Und allen, ich glaube, ich wäre beim Götterschiff. Ich würde gerne in einem Götterschiff reisen, wenn ich auswählen könnte. Also, sehr schön beschrieben auch, wie die Medien eine entscheidende Rolle dabei einnehmen, diese Technologie, diese Luftschiffe präsent zu halten in der breiten Bevölkerung, vielleicht auch Vertrauen zu schaffen in diese Technologie, also diesen Hype aufzubauen, also diese mediale Echokammer, über die wir auch schon oft gesprochen haben, sehr wichtig. Und wenn wir jetzt zu Graf Zeppelin zurückgehen, er ist ja nicht nur Erfinder, Pionier dieser Luftschifffahrt, sondern er ist eben auch Militär, durch und durch. Also er hat eine lange militärische Karriere gemacht, Ausbildung. Und kurz nach diesem schicksalshaften Absturz des Luftschiffs LZ-4, das dann eben diese Solidaritätswelle in Gang setzt, bricht ja der Erste Weltkrieg aus. Und Zeppelin will seine Luftschiffe dann auch in den Dienst stellen der deutschen Kriegsführung. Und die deutsche Armee nutzt ja dann auch die Luftschiffe als strategische Waffe. Wie sieht das aus? Also wie werden die Zeppeline, die Luftschiffe, zum militärischen Mittel?
Zu Beginn des Kriegs werden sie hauptsächlich für Aufklärungsflüge eingesetzt. Und das hat auch eine gewisse Begründung, einen gewissen Sinn. Sie haben die Fähigkeit, über 24 Stunden lang in der Luft zu bleiben, große Entfernungen auch zurückzulegen. Und das macht sie natürlich ideal für die Erkundung feindlicher Stellungen und auch Flottenbewegungen. Also die deutsche Marine, die nutzt Zeppeline zum Beispiel, um britische Schiffsbewegungen in der Nordsee zu überwachen. Aber auch an der Westfront werden Luftschiffe eingesetzt, um französische Truppenbewegungen zu beobachten. Es gibt also durchaus eine Legitimation dafür. Aber die militärische Führung in Deutschland, die erkennt dann auch schnell das Potenzial der Zeppeline als Angriffswaffe. Und ganz konkret, sie will die Zeppeline zu Bombern machen. Mhm. Und das macht sie auch. Und ab 1915, also ab dem zweiten Kriegsjahr, werden Zeppeline für Luftangriffe eingesetzt auf Großbritannien. Der erste Bombenangriff auf England, der findet dann statt im Januar 1915. Da erreichen Zeppeline vom Typ L3 und L4 die englische Küste und werfen Bomben ab über die Städte Great Yarmouth und King's Lynn, also an der Südostküste von England. Und das ist das erste Mal, dass sowas passiert. Das erste Mal, dass Zivilisten auch großflächig aus der Luft bombardiert werden. Und das löst eine große Panik aus in der britischen Bevölkerung. Kann man sich vorstellen, sowas hat es noch nie gegeben. Mhm. Man hat dann diese, ja, dann eben nicht mehr Götterschiffe, sondern vielleicht wirklich dann mehr Ungeheuer in der Luft, die da Brandbomben abwerfen. Und ja, was man auch sagen muss zu Graf Zeppelin, der findet das Ganze ganz gut. Es gibt nämlich ein Zitat, das von ihm überliefert ist, von 1916. Da soll er im Kriegsrausch gesagt haben, ganz England solle brennen.
Okay. Und Alan, lass mich ganz kurz einhaken. Ja. Also, von wie vielen Zeppelin-Bombern sprechen wir? Also hat die Marine oder die Armee generell da eine Flotte aufgebaut oder?
Ja,
von welchen Dimensionen sprechen wir?
Also insgesamt bauten die Zeppelinwerke bis zum Ende des Ersten Weltkriegs gut 100 Luftschiffe für das Militär. Waren nicht alle Bomber. Eben viele wurden eingesetzt für einfach Beobachtungsflüge. Aber ja, war dann doch eine rechte Flotte, die am Schluss in den späteren Kriegsjahren da vorhanden war, die auch sonst andere kriegsführende Nationen nicht hatten. Also es war schon etwas, ja, in dem Sinn Spezielles, das die Deutschen da zur Hand hatten als Kriegswaffe. Ja, und auch psychologisch hatte das eben einen gewissen Effekt. Die britische Presse, die nennt die dann Babykiller, weil halt diese Bomben oft sehr ungenau abgeworfen werden. Die treffen Wohngebiete und ja, richten dort großen Schaden an und viel menschliches Leid.
Und diese Zeppeline, du hast es gesagt, das ist etwas Spezielles, das die deutsche Armee da zur Hand hat. Die sind schwer abzuwehren, anfänglich zumindest, fliegen auch relativ hoch, zwischen 3.000 und 5.000 Metern, also außerhalb der Reichweite britischer Flugabwehrgeschütze. Und diese Angriffe, die erreichen dann 1915, 1916 ihren Höhepunkt. Besonders London wird dann auch mehrfach bombardiert. Und das klingt ja so, als hätten die Deutschen zu diesem Zeitpunkt die vielleicht kriegsentscheidende Waffe gefunden, oder? Also wenn ich mir vorstelle, dass die anderen Mächte das nicht zur Verfügung haben und ich habe da meine Luftschiffarmee, mit der ich aus großer Höhe bombardieren kann.
Ja, es war zumindest am Anfang ein Vorteil, aber man muss auch sagen, der währt nicht sehr lange, weil Großbritannien entwickelt schon relativ schnell effektivere Abwehrmaßnahmen. Also zuerst sind das einfach bessere Suchscheinwerfer und Abwehrgeschütze. Aber dann, ein wichtiger Wendepunkt, ist die Einführung von Jagdflugzeugen, die mit Brandmunition ausgestattet sind. Diese Jagdflugzeuge, die kommen dann eben in die Reichweite dieser Zeppelin, also die erreichen die gleiche Höhe oder sogar noch höher, und sie können Bomben abwerfen, die diese mit Wasserstoff gefüllten Zeppeline in Brand setzen. Und auch da gibt es einen entscheidenden Moment in der Geschichte dieses Luftkriegs im Ersten Weltkrieg. Das ist die Nacht vom 2. auf den 3. September 1916. Da ist der Zeppelin L31 unterwegs, wirft auch Bomben ab und der wird dann abgeschossen von einem britischen Jagdflieger. Und die Bilder, die gehen dann um die Welt und sie demonstrieren sehr stark auch die Verwundbarkeit dieser Luftschiffe. Und das ist dann auch nicht ein isoliertes Ereignis. Es werden dann besonders in den Kriegsjahren 1916 und 1917 immer mehr Zeppeline abgeschossen durch britische Jagdflieger. diese großen Dinger, die können dann halt auch nicht wirklich mithalten mit den viel schnelleren, viel wendigeren Jägern. Und letztlich sind es dann von diesen, ja, gut 100 Zeppelinen, die im Krieg im Einsatz sind, werden 2/3 zerstört. Also eben dieser, ja, dieser Mythos der Kriegs-Superwunderwaffe, der währt nicht lange, überlebt nicht mal den Krieg sozusagen. Und nach dem Krieg wird Deutschland durch den Versailler Vertrag verpflichtet, fast alle verbliebenen Zeppeline, die es noch gibt, zu zerstören oder an die Alliierten zu übergeben. Mhm. Und diese einst doch recht stolze Flotte der Luftschiffe wird aufgelöst. Ja, und das ist dann das Ende. Und vielleicht zu Zeppelin selber, zu Graf Ferdinand Zeppelin, der selber erlebt das nicht mehr, das Kriegsende. Er stirbt nämlich 1917, kurz vor seinem 79. Geburtstag ist das, also noch während des Ersten Weltkriegs stirbt er, ja, erlebt das nicht mehr.
Und das hätte ja das Ende der Luftschiffe sein können. Also das Vertrauen in die Technologie hat einen Rückschlag erlitten, es ist militärisch nicht konkurrenzfähig gegenüber diesen Jagdflugzeugen, es bestehen Zweifel am Nutzen, man muss die Flotte auflösen. Aber Alan, Major Cliffhanger, der Traum lebt weiter. Der Zeppelin lebt weiter und das hat vor allem mit einem Mann zu tun, Hugo Eckener. Mehr davon nach einer kurzen Pause. Bis gleich. Da sind wir wieder bei Überall Geschichte in der zweiten Hälfte dieser Episode zur Geschichte der Zeppeline, der Luftschifffahrt. Und wir sind stehen geblieben beim vermeintlichen Ende der Luftschifffahrt am Ende des Ersten Weltkriegs. Und wir haben gesagt, da kommt jemand, Hugo Eckener, der diesen Traum der Luftschifffahrt aufgreift und weiter leben lässt. Alan, wer war Hugo Eckener?
Hugo Eckener wird 1868 geboren in Flensburg, also weit, weit weg vom Bodensee, am anderen Ende Deutschlands, ganz im Norden. Und er hat auch sonst mit Luftfahrt eigentlich zunächst nichts zu tun. Er studiert Psychologie, Philosophie, Nationalökonomie und er wird Journalist, wie so viele gute Menschen.
Wie so viele gute Menschen.
Genau. Also er arbeitet als Journalist für das Flensburger Tageblatt und er beschäftigt sich dann dort intensiv mit technischen Themen. Und diese Neigung führt ihn dann auch zur Luftfahrt und in die Nähe des Mannes, ja, von dem wir es jetzt die ganze Zeit hatten, Ferdinand Graf von Zeppelin. Also er wird 1905 auf die Arbeiten von Graf Zeppelin aufmerksam. Das ist die Zeit, eben wo Zeppelin seine allerersten Luftschiffe entwickelt. Und Eckener als Technik-Nerd ist skeptisch zuerst gegenüber diesen Stahlluftschiffen. Aber je mehr er sich damit beschäftigt, desto begeisterter wird er davon. Und er wird dann eingeladen von Zeppelin, mal in die Werft zu kommen, an dem Bodensee in Friedrichshafen. Ja. Und macht das dann auch. Und Zeppelin bietet ihm dann auch einen Job an, als Pressesprecher. Und ja, Eckener macht das auch. Also heuert eigentlich an in der Zeppelin-Werft, aber ist viel mehr als nur ein PR-Mann. Er will das Potenzial der Luftschiffe entwickeln, er will sie perfektionieren und er hat eine gute Fähigkeit, er weiß nämlich, wie man komplizierte technische Vorgänge verständlich erklären kann.
Und damit ist er ja ein bisschen wie du.
Ja, genau. Vielleicht weiß er noch ein bisschen mehr oder wusste er noch ein bisschen mehr über Gas und so, Gase. Aber jedenfalls, diese Fähigkeit, die macht ihn zu einer wichtigen Figur in diesem Zeppelin-Unternehmen und ist dann auch wirklich jahrelang hautnah dabei. Und wir hatten es vor davon, am Ende des Ersten Weltkriegs stirbt Zeppelin und Eckener ist dann in der Zwischenzeit schon zu einer Schlüsselfigur aufgestiegen, dieser Firma. Aber wir hatten es vor der Pause angetönt, die Zukunft der Luftschiffe ist höchst, höchst ungewiss. Weil eben der Versailler Vertrag hat Deutschland den Bau militärischer Luftschiffe verboten und eigentlich die landläufige Meinung ist, gut, damit ist auch das Ende der Zeppeline allgemein besiegelt. Aber Hugo Eckener, der sieht das eben anders. Für ihn liegt die Zukunft der Luftschiffe in der zivilen Luftfahrt. Mhm. Und ja, er hat sich dann auch gegen sehr viele Widerstände, auch wirtschaftliche und auch andere, wir kommen später noch drauf, weiterhin für den Bau neuer Zeppeline eingesetzt. Es ist auch noch Kapital da an diesem Unternehmen. Und er arbeitet darauf hin, dass man neue Zeppeline entwickelt, die eben nicht für den Krieg gebaut sind, sondern die im Frieden genutzt werden können.
Mhm. Und er veranlasst ja dann auch, dass die Graf Zeppelin gebaut wird, LZ-127, ja, die als Meisterwerk der Luftschiffbaukunst gilt, wird zwischen 1926 und September 28 im Werk der Luftschiffbau Zeppelin GmbH in Friedrichshafen gebaut, also am Bodensee. Und wir haben ja das erste Luftschiff ein bisschen skizziert von der Größe her, auch hier so als Vergleichsgröße. Dieses Luftschiff ist 236 Meter lang, also unglaublich lang. Gasvolumen, ja, von 105.000 Kubikmetern, also fast das Zehnfache des ersten Luftschiffs, angetrieben von 5 Motoren mit jeweils 550 PS. Es erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 128 Stundenkilometer. Also ein sehr beeindruckendes Luftschiff, das dann am 18. September 1928 den erfolgreichen Erstflug absolviert und dann auch eine, ja, sehr erfolgreiche Karriere in der zivilen Luftfahrt beginnt. Und die Graf Zeppelin absolviert zahlreiche Langstreckenflüge, mehrere Atlantiküberquerungen, Reisen nach Nordamerika, Südamerika. Und das eigentlich größte Abenteuer, und das ist wirklich erwähnenswert, ist dann die, ja, die Weltfahrt, die sogenannte Weltfahrt, ja, eine Weltumrundung, die am 1. August 1929 startet. Und diese, ja, diese Weltfahrt, die ist wirklich eine Wegmarke der Transportgeschichte. Weil dieses Luftschiff, die Graf Zeppelin, die geht unter Führung von Hugo Eckener in Lakehurst, New Jersey, vom Boden, fliegt von dort aus über den Atlantik nach Friedrichshafen, also quasi in den Heimathafen, macht dort einen kurzen Zwischenstopp und setzt dann den Weg fort bis nach Tokio. Und von Tokio aus dann über den Pazifik nach Los Angeles und letztlich wieder zurück über den amerikanischen Kontinent nach Lakehurst. Also einmal komplett um den Erdball. Und das ist wirklich ein Wunderwerk. Also es ist absolut fantastisch, in dieser Zeit, in nur 21 Tagen, gelingt, ja, es dem Luftschiff, der Graf Zeppelin, diese Strecke zurückzulegen. Also legt eine Strecke von über 34.000 Kilometern zurück. Und das ist, muss man sich vorstellen, in 21 Tagen, das ist wirklich eine absolute Wegmarke. Und gleichzeitig natürlich auch der Beweis, dass die Luftschiffe ein absolut ernstzunehmendes Transportmittel sind für den internationalen Frachtverkehr, aber auch für den Passagierverkehr. Mhm. Und es ist nicht nur, wir reden ja über Technologie, technologische Entwicklung, es ist nicht nur quasi ein technologischer Erfolg, es ist eben auch ein riesiger Publicity-Stunt, dieser Weltflug, weil Millionen Menschen verfolgen diese Reise in den Zeitungen, an den Radiogeräten, und Hugo Eckener, der wird als Luftfahrtpionier weltweit gefeiert. Und funny story, 1932 hat die Corriere della Sera gefragt nach der populärsten Persönlichkeit auf dem Planeten. Und die Antwort der Leserinnen und Leser, ja, die war relativ eindeutig. Und ja, es war nicht etwa Mussolini, wie man sich denken könnte, beim Corriere della Sera. It is Hugo Eckener. Genau. Und die Kernfrage dieser Folge ist ja, warum setzen sich Technologien durch? Also das wollen wir ein bisschen ausleuchten. Und das ist die Zeit, wo es ja auch gleichzeitig enorme Entwicklungen gibt bei den Flugzeugen. Und die Zeppeline scheinen da aber voraus zu sein in dieser Zeit. Also der erste Transatlantik-Linienflug mit Passagieren findet eben mit Zeppelin statt. Und erst 1939 gelingt es dann der US-Fluggesellschaft Pan American World Airways, ja, mit Passagieren einen Linienflug über den Atlantik durchzuführen. Also erst am Vorabend des Zweiten Weltkriegs. Erklärt das den Hype um 1930 für die Zeppeline? Also ist das einfach Cutting-Edge-Technology in dieser Zeit? Oder wo liegen da die Gründe?
Ich glaube, das ist ein Grund, die Zeppeline sind damals den Flugzeugen tatsächlich ein bisschen voraus. Mhm. Aber ich glaube, der andere Grund ist auch das Gefühl, das viele Menschen mit den Zeppelinen assoziieren. Wir hatten es ja vorhin schon von der Literatur, von den Schriftstellern und ihren Reisereportagen im Zeppelin. Und was die Leute verschlingen, sind da die Beschreibung des Komforts, des Luxus, auch den die zahlenmäßig ja recht wenigen Zeppelin-Passagiere da genießen. Und um das ein bisschen zu zeichnen und sichtbar zu machen, also diese Luftschiffe, die bieten damals eine Mischung aus modernem Komfort und gleichzeitig nostalgischen Charme eines Ozeandampfers. Also man gleitet da lautlos durch die Luft, während da unten die Landschaft in wenigen hundert Metern Höhe vorbeizieht. Und diese Passagiere, die bewegen sich in lichtdurchfluteten Salons mit großen Fenstern. Da können sie die Städte, Wälder, Ozeane beobachten, die da unter ihnen vorbeiziehen. Es gibt eine ruhige, fast schon feierliche Atmosphäre an Bord. So wird sie jeweils beschrieben in den Reiseberichten. Es gibt gemütliche Salons mit weichen Polstermöbeln. Da wird Cognac serviert. Es gibt eine elegante Lounge. Mhm. Oftmals mit zum Teil speziell gefertigten Aluminium-Pianos der Firma Blüthner, auf denen dann ein Bordpianist spielt. Es gibt einen Speisesaal, in dem das Personal mehrgängige Menüs auf feinem Porzellangeschirr serviert. Und auch die Kabinen, die sind zwar schlicht, aber sehr funktional eingerichtet, sehr modern auch, mit Waschbecken, warmem Wasser. Also alles Dinge, die es nicht gab bei Flugreisen dieser Zeit sonst. Und ich glaube, auch so eine Fahrt, das muss wirklich spektakulär gewesen sein. Man muss sich das vorstellen, diese Luftschiffe, die fliegen ja oft tief genug, um wirklich auch das Leben auf der Erde zu beobachten. Und es war oft so, dass bei diesen Transatlantikflügen zum Beispiel die Kapitäne gelegentlich auch den Zeppelin angehalten haben, wenn unten dran ein Wal zu sehen war. Dann konnten da die Passagiere dieses Schauspiel eigentlich aus nächster Nähe betrachten. Also es ist wirklich eine gewisse Magie, die man, glaube ich, auch aus heutiger Sicht noch nachvollziehen kann, die da verbunden war mit diesen Zeppelin. Und auch die Zeppeline selbst, die sind einfach ein Ereignis. Also wo einer landet, da kommen immer tausende Menschen und jubeln dann auch den Reisenden zu. Und wir sind ja in Basel und ich habe es auch hier nachgelesen in der lokalen Presse, in den Archiven. 1930, als eine der Zeppeline hier gelandet ist, da kamen 60.000 Menschen, um das abzufeiern. Da ist wirklich ein großer Hype da. Und was man nicht auch sagen muss, diese Faszination, die geht nicht nur über den Komfort, sondern die liegt auch in der Exklusivität. Alle Menschen wussten natürlich, so eine Zeppelin-Reise ist wahnsinnig teuer, nur wenigen Leuten vorbehalten. Mhm. Und wer da an Bord geht, der gehört auch zur internationalen Elite, wenn man das so sagen kann. Das waren in der Regel wohlhabende Geschäftsleute, Diplomaten, Filmstars auch. Also da war auch ein gewisser Glamour-Effekt einfach, war einfach da.
Ja. Also man verkauft nicht ein Produkt, sondern ein Erlebnis.
Einen Lifestyle. Ja, genau.
Nicht das Ziel, sondern den Weg.
Genau.
Ja. Spannend. Und trotzdem erstaunlich, das Luftschiffgeschäft bleibt finanziell schwierig. Also die Graf Zeppelin fliegt zwar erfolgreich über den Atlantik nach Südamerika, aber vielleicht auch bedingt durch die wirtschaftliche Lage in Deutschland mit Hyperinflation, Wirtschaftskrise, es wird zunehmend schwieriger. Und dann kommt auch der politische Kontext noch dazu. 1933 ergreifen die Nazis die Macht. Und das ist der Moment, wo dann auch für Hugo Eckener eine schwierige Zeit beginnt. Also der versuchte ja stets, die Zeppeline als unpolitische Symbole des Friedens zu positionieren, zivile Luftfahrt. Und anfänglich haben die Nazis ja auch eher wenig Interesse gezeigt an diesen Zeppelinen. Beziehungsweise sie haben sie schlicht mal nach ihrem militärischen Wert beurteilt. Und der hat sich ja im Ersten Weltkrieg als relativ begrenzt oder veraltet erwiesen. Und Leute wie Hermann Göring, also der Oberbefehlshaber der Luftwaffe, die haben dann voll auf das Flugzeug gesetzt. Ja. Aber die Nazis erliegen dann eben doch auch dieser Faszination auch. Also die sehen in den Luftschiffen eine Propagandawaffe. Goebbels sieht riesiges Potenzial darin. Und das Regime beginnt dann auch erhebliche Mittel in den Luftschiffbau zu investieren, beziehungsweise in diese Luftschiff Zeppelin GmbH, unter der Bedingung aber, dass das Unternehmen neu strukturiert wird. Also es wird umbenannt, es entsteht die Deutsche Zeppelin Reederei, die fortan diesen Betrieb der Luftschiffe übernimmt, und Hugo Eckener wird ersetzt. Also anstelle von Eckener setzen die Nazis den regimefreundlicheren Ernst Lehmann als Leiter ein. Und die Zeppeline, also die Graf Zeppelin, später die Hindenburg, die werden dann vor allem auch für groß angelegte Propagandaflüge eingesetzt. Und ein schönes Beispiel: vor dem Volksentscheid am 29. März 1936, der die Wiederbesetzung des Rheinlands legitimieren sollte, starteten beide Luftschiffe am 26. März, also drei Tage vorher, zu einer viertägigen Deutschlandfahrt. Und diese Luftschiffe überfliegen also das Land, werfen Propagandaflugblätter ab, spielen Marschmusik, übertragen politische Reden über Lautsprecher und das Radio. Und Millionen von Deutschen verfolgen natürlich dieses Spektakel am Himmel. Mhm. Also eine unglaubliche Propagandawirkung. Die Luftschiffe werden dann später auch bei Olympia 1936 in Berlin eingesetzt. Also das Regime weiß durchaus, diese Luftschiffe, diese Technologie zu nutzen. Ja. Und Hugo Eckener, der sich frühzeitig auch gegen die NSDAP positioniert hatte, der kritisiert dann wiederholt öffentlich die Nutzung der Zeppeline für diese Propagandazwecke. Und als er 1936 erneut Kritik an diesen Propagandaflügen äußert, reagiert Goebbels sehr empfindlich und erklärt Eckener schließlich zur Unperson, zur Persona non grata. Und sein Name darf dann in der Presse nicht mehr erwähnt werden, sein Bild nicht mehr veröffentlicht werden, also er wird getilgt aus der Öffentlichkeit. Und jetzt sind wir bei der Hindenburg, also dem ultimativen Zeppelin. Du hast ja ganz zu Beginn der Folge das tragische Ende der Hindenburg geschildert. Die Hindenburg ist das größte je gebaute Luftschiff, schon damals eine Legende. Aber wieso heißt sie eigentlich Hindenburg? Wieso heißt sie nicht Hitler?
Ja, gute Frage, wenn man sieht, wie enthusiastisch die Nazis dann von den Möglichkeiten der Propagandawaffe Gebrauch gemacht haben. Ich glaube, die Hindenburg, die heißt nicht Hitler, sondern sie heißt nach Paul von Hindenburg, weil es dafür gewisse Gründe gab. Also Paul von Hindenburg, das war der ehemalige Reichspräsident. Der war in den Augen vieler Deutscher, war das immer noch eine Art Symbol für Stabilität, für die alten Zeiten des alten Kaiserreichs. Hindenburg war auch ein Nationalheld des Ersten Weltkriegs. Und ja, vielleicht auch eine letzte Verbindung zur alten Ordnung, eben zum Kaiserreich, auch noch zur Weimarer Republik. Und ist natürlich auch neutraler und international akzeptabler, weil die Luftschiffbau Zeppelin GmbH, die Hugo Eckener ja lange noch geführt hat, die war ja auch sehr international unterwegs, geschäftsmäßig, vor allem in den USA. Und ein Luftschiff namens Hitler, ja, wäre international schon damals problematisch gewesen. Also man kann vielleicht sagen, der Name Hindenburg ist ein Kompromiss zwischen nationalem Prestige und internationaler Ausrichtung, die es damals ja immer noch gibt.
Und Hitler hat ja Hindenburg auch bewusst genutzt bei der Machtübernahme. Genau. Also bei der Ernennung zum Kanzler.
Da konnten sich alle identifizieren mit einigermaßen.
Genau, mit diesem damals schon etwa 280 Jahre alten Mann.
Ja.
Genau. Ja, und heute, ja, vor allem ist die Hindenburg, dieses Luftschiff, ja, ein Sinnbild für den Zeppelin an sich. Also wenn wir an Zeppeline denken, glaube ich, haben die meisten ja dieses Bild des brennenden Luftschiffs Hindenburg auch vor Augen. Und auch für die Art und Weise, wie diese Ära der Luftschiffe geendet hat. Lass uns noch ganz kurz über diese letzte Reise dieses Zeppelins Hindenburg reden. Also am 3. Mai 1937 startete das Luftschiff LZ-129, wie die Hindenburg ja technisch gesehen hieß, zur letzten Reise von Frankfurt am Main nach Lakehurst in New Jersey. Wer ist an Bord? Also was wissen wir über die Passagiere? Was war das für ein Flug?
An Bord befinden sich 36 Passagiere, und 61 Besatzungsmitglieder. Also man sieht da schon, es braucht ein gewisses Betreuungs...
Ein 1A-Betreuungsverhältnis. Genau.
Und unter diesen Besatzungsmitgliedern waren zum Teil sehr erfahrene Crewmitglieder, aber auch ganz junge Leute, zum Beispiel der 14 Jahre alte Werner Franz. Ihm verdanken wir dann auch einige der Beschreibungen vom Absturz. Und die Passagiere, die stammen aus ganz verschiedenen Ländern. Deutschland natürlich, USA, auch Mexiko. Es sind Geschäftsleute, Touristen, Diplomaten. Und es hat auch einen ganz prominenten Passagier gegeben. Max Schmeling, du kennst ihn sicher.
Ja.
Der Boxweltmeister, einer der besten Boxer seiner Zeit, genau. Auch der hat ein Ticket für diese Fahrt. Aber er hat die dann noch kurzfristig umgebucht. Also er ist mit dem Schiff dann in die USA gereist, weiser Entscheid, vielleicht nachträglich. Aber um ein bisschen zu sehen, in welcher Liga da sich auch diese Passagiere bewegten, eben, es war so eine sehr elitäre Veranstaltung. Und die Hindenburg, die hat auch ihren Gästen wirklich einen großen Komfort geboten. Also auch diese Passagierbereiche waren sehr luxuriös ausgestattet, eben, habe ich schon gesagt, fließendes, warmes Wasser, auch eine Klimaanlage. Es gab sogar einen speziellen Raucherraum. Ziemlich skurril, wenn man denkt, dass dieses Schiff ja mit Wasserstoff gefüllt war. Und dieser Raucherraum, der
stell dir vor, an der Tankstelle.
Ja, genau. Also, ja. Der Unterschied war, wenn du mir die physikalische Erklärung erlaubst, dieser Rauchraum stand unter Überdruck. Und also der Wasserstoff konnte so eigentlich nicht eindringen. So viel verstehe sogar ich von Physik. Und ein Steward hat dann jeweils die Zigaretten und Zigarren angezündet mit einem elektrischen Feuerzeug. Also die Leute dürfen schon nicht ihre eigenen noch Feuerzeuge mitnehmen. Es gab ein gewisses Sicherheitsprotokoll. Auf jeden Fall sehr luxuriös auch das. Und die Reise, die ist dann auch zunächst sehr planmäßig verlaufen. Also der Start in Frankfurt, hast du gesagt, dann hat die Hindenburg überfliegt dann Köln, fliegt über die Niederlande, den Ärmelkanal und überquert dann den Atlantik in den frühen Morgenstunden des 4. Mai 1937. Und die Überfahrt verzögert sich, weil es Gegenwinde gibt. Die geplante Ankunft in Lakehurst, die wird verschoben auf den 6. Mai, auf den Abend des 6. Mai. Am Mittag des 6. Mai überfliegt das Luftschiff Boston und gegen 15 Uhr Manhattan. Und man kann das nachlesen in den Zeitungen. Das löste auch bei den New Yorkern große Begeisterung aus. Und anschließend setzt dann die Hindenburg ihren Kurs nach Süden fort und erreicht dann gegen 16 Uhr, 15 Uhr Lakehurst, diesen Stützpunkt für Luftschiffe. Und der Kapitän, Max Pruss heißt der Mann, der entscheidet sich dann aber, die Landung zu verzögern und in eine Warteposition zu gehen, weil das Wetter einfach nicht gut ist. Und da hängt dann da der Zeppelin in der Luft und gegen 19 Uhr verbessern sich die Wetterbedingungen scheinbar und die Hindenburg bereitet sich da auf die Landung vor. Und man muss sich das so vorstellen, also dieser Landeanflug, der geht so vor sich hin, dass das Luftschiff etwa 60 Meter über dem Boden schwebt und die Landetaue abwirft. Und dann kommt es plötzlich zu einer Explosion im hinteren Teil des Schiffes. Und dann geht alles wirklich wahnsinnig schnell. Innerhalb von nur 32 bis 34 Sekunden steht das ganze riesige Luftschiff in Flammen und stürzt zu Boden. Und ja, von den 97 Menschen, die da in diesem Inferno an Bord sind, kommen 35 ums Leben, das sind 13 Passagiere und 22 Besatzungsmitglieder.
Das heißt aber auch, erstaunlicherweise überleben 62 Personen die Katastrophe. Also zwei Drittel überleben.
Ja.
Ist ja eigentlich ein Wunder. Also habe ich so auch nicht gewusst. Ich bin immer davon ausgegangen, so mit diesen Bildern im Hinterkopf auch des Flammeninfernos, dass da wahrscheinlich alle verbrannt sind, weil das ja wirklich eindrücklich auch diese Flammensäulen. Aber zwei Drittel überleben.
Ja.
Und die überleben, weil sie eben auch aus großer Höhe, aus den Fenstern springen, aus den Öffnungen und es dann auch schaffen, noch rechtzeitig vor diesem brennenden Wrack wegzulaufen. Und eigentlich, ja, du hast jetzt die genauen Zahlen genannt, das ist ja eigentlich zum Beispiel auch kein Vergleich zu den Opferzahlen der Titanic. Also da starben 1500 Menschen, nur 700 überlebten, ist eines der anderen ganz großen Unglücke der Transportgeschichte, wenn man so will. Und trotzdem wird dieser Hindenburg-Absturz nicht selten im selben Atemzug genannt wie der Untergang der Titanic. Warum eigentlich?
Ich glaube, das hat viel mit der medialen Begleitung zu tun. Als die Titanic untergeht, ist ja niemand dort, der das filmt oder über das Radio einfängt. Aber bei der Hindenburg ist es genau so. Es läuft eine Filmkamera, die diese apokalyptischen Bilder einfängt. Und dann haben wir diesem Absturz zu verdanken eine der berühmtesten Radioreportagen der Geschichte. Ich habe mir überlegt, Sache einzuspielen, aber ehrlich gesagt, die Qualität ist nicht wahnsinnig gut. Man versteht ohne Transkript das nicht. Deshalb fasse ich es einfach zusammen. Es gibt den Reporter, der diese Reportage macht, Herbert Morrison. Der berichtet da live vom Landeanflug der Hindenburg, wie sie da ankommt. Und dann berichtet er, wie plötzlich Flammen aufschießen am Heck des Luftschiffs. Und wenn man sich das anhört, eben seine Stimme überschlägt sich vor Schock. Er beschreibt das eigentlich in Echtzeit, wenn da dieses riesige Luftschiff in dieser halben Minute verbrennt. Und er sagt dann, it's burst into flames, it's crashing. This is one of the worst catastrophes in the world. Also er geht da gerade auf die maximale Wirkung. Und er ist auch hörbar entsetzt, seine Atmung stockt, er kämpft auch mit den Tränen, als er da diese verzweifelten Passagiere sieht. Und dann gibt es dieses ganz berühmte Zitat, wo er sagt, oh, the humanity and all the passengers screaming around me. Das sind so Worte, die sich dann auch schnell, glaube ich, einbrennen ins kollektive Gedächtnis der Zeit. Man muss auch sagen, diese Reportage, die wurde nicht live ausgestrahlt, das wurde auf Schallplatte aufgenommen, aber ist dann noch am selben Abend über den Äther gegangen. Und ja, so haben es viele Leute mitbekommen.
Hat natürlich dafür gesorgt, dass diese Hindenburg-Katastrophe ganz tief auch im Gedächtnis eingebrannt worden ist. Auch hier also mediale Eindrücke, medial vermittelte Eindrücke, Bilder, Töne, die entscheidend dabei sind, das Vertrauen in die Technologie aufzubauen oder in diesem Fall eben zu zerstören oder zu untergraben. Wenn wir noch einen Moment beim Unfall bleiben, warum ist die Hindenburg abgestürzt? Also du hast die widerlichen Wetterverhältnisse genannt, hat es damit zu tun oder was führt letztlich dazu, dass diese katastrophischen Eindrücke überhaupt entstehen?
Die genaue Ursache für das Unglück ist eigentlich bis heute nicht vollständig geklärt. Es gibt verschiedene Theorien und die wahrscheinlichste Theorie besagt, dass ein Leck in einer dieser Wasserstoffzellen zu einer Ansammlung von Wasserstoff geführt hat, die dann durch eine elektrostatische Entladung sich entzündet hat. Das ist so das, was man heute annimmt. Und es gibt aber auch schon wirklich in den Stunden und Tagen nach dem Absturz andere Theorien, einschließlich Sabotage. Ja. Das konnte aber alles nie wirklich bewiesen werden. Deshalb, wir haben eigentlich nur das Resultat, wir haben diese Katastrophe, wir haben den Umstand, dass das auch tatsächlich das Ende der Ära ist, dieser Passagierluftschiffe und dass der Vertrauensverlust wirklich da ist, ab diesem Moment der Katastrophe.
Und ist ja auch symbolisch ein, in Anführungszeichen, schönes Beispiel dafür, die Hindenburg geht in Flammen auf. Hindenburg als Relikt der alten Ordnung, das in die Geschichte übergeht und die Nazis, die ihren Aufstieg unaufhaltsam weiterführen, auch wenn das propagandamäßig natürlich ein bisschen ein Schuss in den Ofen war. Aber die Frage, die mich noch umtreibt, und damit wären wir wieder bei der großen Frage auch dieser Folge, war es wirklich dieser Absturz, also diese Bilder, diese Töne, die davon überliefert sind, der das Ende der Zeppeline besiegelt hat? Oder ist es dieses singuläre Ereignis, das das Vertrauen in die Technologie zerstört hat? Oder ist es mehr? Also braucht es mehr? Reicht das?
Ich glaube, es ist eindeutig mehr. Es ist sehr verkürzt gesagt, es ist auch sein Narrativ, dass eben dieser Absturz jetzt wirklich die alleinige Ursache war für das Ende. Aber Tatsache ist schon, dass es schon vor der Katastrophe Hinweise darauf gab, dass der Zeppelin kein unangefochtenes Transportmittel mehr war. Und dafür gab es mehrere Gründe. Zum einen natürlich, dass die Hindenburg, das weiß man auch, die war mit Wasserstoff gefüllt, weil die USA, die damals über die meisten weltweiten Heliumvorkommen verfügten, den Export von Helium nach Deutschland verweigert hatten, auch aus politischen Gründen. Aber nicht nur. Helium, das war auch eine strategische Ressource für die USA. Auch deshalb gab es keine Exporterlaubnis. Der Unterschied zwischen Wasserstoff und Helium, damit wir das noch gesagt haben, ist natürlich, dass Helium nicht brennt. Also wenn der Ballon oder beziehungsweise wenn der Zeppelin mit Helium gefüllt gewesen wäre, dann hätte es auch diese Explosion so nicht gegeben. Aber eben die begrenzte Verfügbarkeit der Ressource Helium war sicher auch ein Grund, der die Zeppeline teuer machte, schwierig auch zu betreiben und ja, letztlich auch gefährlich, wie man dann gesehen hat am Untergang oder am Absturz der Hindenburg. Und weiterer anderer ganz wichtiger Faktor, wir haben ihn vorhin schon angeschnitten, war die rasante Entwicklung der Flugzeugtechnologie, die sich halt in den ja in diesem Zeitraum auch abspielt. Also während Zeppelin noch in den 1920ern als die Alternative vielleicht zu diesen Ozeandampfern auch ja angesehen wurden, waren die Flugzeuge einfach sehr schnell dran aufzuholen, weil sie waren schneller als Zeppeline. Sie waren zuverlässiger und sie waren auch weniger wetteranfällig. Bei Zeppelin musste schon immer auch das Wetter mitspielen, damit man rechtzeitig starten, fliegen und landen konnte. Zu viel Wind, kann man sich leicht vorstellen, auch ohne Physikabschluss, schwierig dann für einen Zeppelin. Und eben, wir hatten dann die Situation, dass sich Mitte der 30er Jahre der Passagierflugbetrieb mit Flugzeugen sich zu entwickeln begann und dann eben Ende dieser Dekade auch ja, in diesen neuen Atlantikflügen sich auch zeigte. Zuerst gab es noch Mitzwischenstopps, dann auch Nonstop. Und die Entwicklung von Druckkabinen und auch von leistungsfähigen Motoren machten dann das Flugzeug endgültig eigentlich überlegen gegenüber dem Zeppelin. Also das wusste man alles schon vor dem Absturz auch, der Hindenburg. Und vielleicht trotzdem noch, ja, der politische Kontext. Ich meine, die Nazis, die erkannten zwar die propagandistische Wirkung dieser Zeppeline, ist klar, nutzten sie auch für diese spektakulären Fahrten, aber sonst hatten sie nicht wirklich ein Interesse, diese Technologie auch weiterzuentwickeln, weil sie waren immer noch vor allem am militärischen Nutzen der Zeppeline interessiert. Und die Luftwaffe, die Deutsche, die setzte auf Flugzeuge, nicht auf riesige, schwerfällige Luftschiffe. Und ja, nach dem Zweiten Weltkrieg dann war auch die deutsche Luftschiffindustrie endgültig zerstört. Und diese Werften, die waren vernichtet, die ganze Infrastruktur, die dazugehört, es gab schlicht auch keine Grundlage mehr, um auch nach dem Zweiten Weltkrieg zurückzukehren zum Zeppelin als ja, Verkehrsmittel. Und das hat auch damit zu tun, und damit sind wir beim letzten Punkt oder beim zweitletzten vielleicht, dass die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen auch schwierig waren. Ich meine, der Bau und Betrieb eines Zeppelins, der war einfach extrem teuer. Und gegenüber den viel schnelleren und auch flexibleren Flugzeugen, ja, konnte man auch da irgendwie nicht mithalten. Und jetzt wirklich zum letzten Punkt. Ich glaube, auch das hat wieder mit dem Gefühl zu tun. Die glamouröse Ära dieser Transatlantikfahrten mit ja eben Silberbesteck und Pianomusik und Raucherraum und Cognac-Bar, die wirkte nach dem Zweiten Weltkrieg zunehmend aus der Zeit gefallen. So ein Relikt aus früheren Zeiten, auch ein bisschen ein Charme, der am Verblassen war.
Ja, Alan, ein schönes Schlusswort, der verblassende Charme, den wir auch markenbezogen vielleicht bei Tesla sehen aktuell, wo der Lack auch ein bisschen abblättert, wenngleich das natürlich nicht für die E-Automobilindustrie per se gilt, aber zumindest für diese Marke. Ja, Alan, ich bin sehr glücklich, dass ich heute von deinem physikalisch-chemisch-technologischen Fachwissen profitieren durfte. Wirklich spannend, diese Folge über die Geschichte der Zeppeline. Auch mit Blick auf unsere Fragen, warum sich Technologien durchsetzen, wie sie sich wandeln und warum sie dann vielleicht auch an ein Ende kommen können. Für uns war's das. Wir hören uns wieder in 2 Wochen. Erzählt's euren Kolleginnen, euren Kollegen. Wir freuen uns, wenn ihr uns folgt in den sozialen Medien und wir freuen uns natürlich vor allem, wenn ihr in 2 Wochen wieder dabei seid, wenn es neue technikhistorische Ereignisse zu erkunden gibt. Bleibt dran, wir freuen uns. Bis bald.
Bye-bye.